habe ich euch einen kleinen Trailer mitgebracht und werde da gleich noch ein paar Takte mehr zu sagen.
Gut.
C.S. Lewis sagte einmal, wenn das Christentum falsch ist, dann ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, dann ist es von unendlicher Bedeutung.
Was es nicht sein kann, ist ein bisschen wichtig.
Ist das Christentum die Religion des weißen Mannes? Ist es intolerant, davon auszugehen, dass der christliche Glaube die Wahrheit ist? Gibt es einen Gott? Wenn ja, kann man ihn überhaupt erkennen bei all den verschiedenen Glaubensrichtungen, die es gibt? Und wenn es ihn gibt, wie kann er, wenn er Liebe ist, Menschen in die Hölle schicken?
Wir beim Apologetikprojekt glauben an diese unendliche Bedeutung des Christentums. Denn das Christentum ist nicht nur schön,
sondern auch wahr. Es ist plausibel, es ist relevant.
Und wir glauben, dass das die wichtigste Botschaft der Welt ist. Und weil wir davon überzeugt sind, versuchen wir, drei Ziele zu verfolgen.
Wir möchten Christen zurüsten, sie sprachfähig machen für den Diskurs, für Glaubensgespräche mit Menschen aus anderen Hintergründen.
Leuten, die mit Zweifeln zu kämpfen haben, wollen wir in ihren Zweifeln begegnen und helfen, gute Antworten auf ihre Fragen zu finden.
Steht jemand dem christlichen Glauben skeptisch gegenüber, liefern wir fundierte Antworten auf die kritischen Einwände, die Menschen an ihn richten. Unser Apologetik-Projekt ist auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Wir erstellen digitale Inhalte in Form von Artikeln, Social-Media-Beiträgen.
Aber wir sind auch als Referenten in verschiedenen Settings unterwegs.
Dann macht er uns frei von aller Schuld.
Was ist der Grund von allem? Kirchen, in Hochschulen.
Endigen Gott, Jesus Christus kennengelernt zu haben.
Das heißt, da ist ein Glaube vorhanden, aber noch keine Kompetenz oder keine Fähigkeit, es zu hinterfragen. Und natürlich auch in persönlichen Gesprächen mit Menschen, die Fragen an Jesus und den christlichen Glauben haben.
Und wollen dabei aufzeigen, dass die christliche Weltanschauung die ist, die die Realität, in der wir leben, am besten erklären kann.
Wir glauben, dass der christliche Glaube so gut begründbar ist und so zuverlässig ist, dass ein Mensch sein Leben darauf stellen kann.
Wir wünschen uns, dass unser Projekt dazu beiträgt, dass Menschen ganz neu begeistert sind von dem Gott, an den sie glauben oder vielleicht noch nicht glauben, und erkennen, was für die Schönheit, Wahrheit, Plausibilität und Relevanz des christlichen Glaubens im 21. Jahrhundert spricht. Ja, so den Trailer mal am Anfang, um euch so ein bisschen unsere Arbeit mit reinzunehmen und auch das Herzensthema von mir, von uns, Menschen darin sprachfähig machen, ihren Glauben begründen und auch verteidigen zu können. Und ja, wir haben heute Morgen gebetet für Erweckung, haben auch gehört von Erweckung, und das ist ja so unser aller Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Leute Jesus Christus ganz neu kennenlernen. Nur ist leider auch eine Realität, dass viele Leute, die durch die Vordertür reingehen, dann auch im Laufe ihres christlichen Lebens durch die Hintertür wieder rausgehen. Und oftmals sind es intellektuelle Zweifel, die Menschen dazu bringen zu sagen, ich kann und will meinen Weg mit Jesus nicht mehr gehen. Und was wir wirklich erleben ist, dass, ja, dass Menschen im Glauben bleiben und neue Zuversicht, neues Selbstbewusstsein, Vertrauen in ihren christlichen Glauben, in die Zuverlässigkeit der Bibel finden. Wir haben erleben dürfen, wie Leute, die durch die Anonymität des Internets sich da freigefühlt haben, sich unsere Inhalte mal anzusehen, die nie ihren Fuß in eine Kirche gesetzt hätten, selbst wenn eine direkt in ihrer Straße wäre, zum Glauben gekommen sind. Muslime, Zeugen Jehovas, Atheisten mit uns im Gespräch sind. Wir haben Dialoge, Debatten schon geführt mit liberalen Uniprofessoren zur Auferstehung Jesu, mit Atheisten zur Auferstehung Jesu, zur Glaubwürdigkeit der Bibel, der Dreieinigkeit. Und ja, unser Anliegen ist es einfach, Christen aufzuzeigen. Der christliche Glaube ist nicht nur schön, er ist auch wahr. Und da einfach der Hinweis, schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Wir haben da mittlerweile 70, 80 Artikel zu verschiedensten Themen. Auf unserem YouTube-Kanal laden wir Naturwissenschaftler, Historiker, Theologen, Philosophen ein zu Fragen von, warum lässt Gott Leid zu, bis hin zur Gewalt im Alten Testament oder sind Glaube und Wissenschaft miteinander kompatibel? Also wenn du Leute kennst, die Jesus noch nicht kennen und die Hemmschwelle für sie, sonntagmorgens mal in die Kirche zu gehen, doch größer ist, dann laden wir dich ein, schau einfach mal vorbei und teil gerne unsere Inhalte, aber lass dich da vielleicht auch selber in deinem Glauben ganz neu stärken. So, das ist so mein Thema, unser Thema, mit dem wir unterwegs sind und worüber ich heute auch indirekt predigen möchte. Also ich möchte heute keinen Vortrag halten über archäologische Funde, welche das Zeugnis des Neuen Testaments bestätigen. Tatsächlich sind wir diesen September in Israel und Griechenland unterwegs und wollen da Aufnahmen machen zu genau dem Thema. Aber genau, keine Sorge, das ist jetzt wird kein trockener Vortrag über Glaube und Wissenschaft oder Textmanuskripte. Aber wir wollen mal uns auseinandersetzen mit der Frage, was für ein Fundament haben wir denn eigentlich in unserem Glaubensleben und ist das Fundament, auf dem unser Glaube gebaut ist, ein tragfähiges? Hält es in den Stürmen und Krisen des Lebens? Und ich will mit uns heute Vormittag mal nachdenken über die Rolle von Gefühlen und unserem Glauben. So, wir leben in so einer Zeit, in der Gefühle, ja, würde ich sagen, noch präsenter sind als vor, lass es sein, 20 Jahren, 30 Jahren. Das Entscheidende ist heute, wie fühlst du dich mit etwas? Und viele, die sind bei der Frage, was glaube ich oder ja, wie komme ich zur Erkenntnis dessen, was ich glauben sollte und wer und wie Gott ist, ganz stark an ihren Gefühlen orientiert. Und tatsächlich spielen Gefühle auch in der Bibel eine große Rolle. Also zum Beispiel sehen wir in der Apostelgeschichte 2, 46, was das Miteinander der Christen dort ausmacht. Dort heißt es, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wie großartig ist es, wenn man das sagen kann über die Gottesdienste in der Kirche? Überschwängliche Freude, Herzlichkeit. Die Elberfelder Übersetzung spricht davon, dass sie das Abendmahl mit Jubel nahmen. Also wenn du an Jubel denkst, da denkst du vielleicht an irgendwelche fanatischen Fans von Taylor Swift oder den Backstreet Boys oder Helene Fischer. Leute, die am Jubeln sind. Gibt auch, ich muss gerade so denken, also Michael Wendler Fanclub, der dem Mann immer hinterhergeht von Konzert zu Konzert und ihm dazu jubelt. An sowas denkt man da vielleicht oder an Fußballstadien, wo Leute am Ausflippen sind. Das ist Jubel und so wird hier beschrieben, wie die Grundatmosphäre in den Gottesdiensten war. Und auch die Psalmen sind voll davon, dass wir mit Freude vor Gott treten sollten. Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Man könnte es auch übersetzen, lobt ihn mit Schlagzeug, lobt ihn mit Gitarre, lobt ihn mit E-Piano und so weiter und es übersetzen auf heute. Aber was hier deutlich wird, ist, Leben mit Gott sollte von Freude geprägt sein. Von Klatschen, von Jubeln, von Begeisterung. Natürlich hat jeder seinen eigenen Zugang und auch das sollte man jetzt nicht auf so eine Weise irgendwie erheben, dass man Leute als ungeistlich sieht, die jetzt von ihrer Art her mehr in sich gekehrt sind. Ich habe mir zum Beispiel ein anglikanisches Gebetsbuch gekauft und habe ganz neu, nachdem ich jahrelang von Hillsong und überschwänglichem Jubel geprägt war, für mich die Kraft von auswendig gelernten Gebeten entdeckt. Und ich denke, auch da sollten wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir sagen, die sind die Obergeistlichen, die am Tanzen sind und die anderen nicht. Es kann natürlich ein Ausdruck davon sein, wenn du mal mit Händen in Hosentaschen gelangweilt ranstehst. Das ist in keiner Kultur der Welt, egal ob introvertiert, extrovertiert, ein Ausdruck von Jubel. Aber was deutlich wird hier ist, unsere Gefühle sollen eine Rolle spielen in unserem Leben mit Gott. Und es geht ja noch weiter. Die Bibel ist voller Klagepsalme, wo Leute auch ihre nicht so schönen Gefühle Gott an mancher Stelle regelrecht entgegenschreien. wo man auch ziemlich überfordert sein kann an mancher Stelle, wenn du Psalm 137 liest und dort es heißt, dass die Kinder der Babylonier am Felsen zerschmettert werden sollen. Was hat sowas in unserer Bibel zu suchen? Ja, da bringt ein Mann zum Ausdruck, wie er überfordert ist von dem ganzen Leid, das über ihn und sein Volk gekommen ist und seine ganze Wut in dem Moment Gott entgegenschreit. Und es steht dort in der Bibel nicht, weil das richtig wäre, so zu denken oder zu beten, aber weil es zeigen soll, wir sollen vor Gott ehrlich sein mit unseren Gefühlen und ihm gegenüber nicht eine fromme Maske aufziehen. Also Gefühle spielen eine wichtige Rolle im Leben eines Christen, einer Christin. Es geht nicht nur um das richtige Aufsagen von Glaubenssätzen, dass man so Häkchen hintermachen kann. Ja, ich glaube an die Dreieinigkeit, ich glaube an die zwei Naturen Jesu, er ist ganz Gott, er ist ganz Mensch. Ich bin noch im Rahmen der Orthodoxie, im Rahmen der Rechtgläubigkeit. Es geht nicht nur darum, das apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen zu können oder eine bestimmte Anzahl von Bibelversen. Es geht nicht nur darum, halt seinen Pflichtbesuch am Sonntagmorgen in der Kirche zu machen, sondern es geht natürlich auch um eine Beziehung, um etwas, wo Emotionen eine Rolle spielen. Aber die Frage ist dennoch, welche Rolle sollten Gefühle in unserem Leben spielen? Und in unserem Glauben insbesondere. Welche Rolle sollten Gefühle in unserem Glaubensleben spielen und welche Rolle auch nicht? Wenn Gefühle zu einem christlichen Glaubensleben dazugehören, sollten wir unseren Glauben dann vielleicht primär auf Gefühlen aufbauen? Aber die Frage wäre ja, wenn das so ist, auf welchem Glauben? Es gibt ja viele Glaubensrichtungen. So jetzt hier, ich sage mal, ist man das noch ein bisschen mehr gewöhnt, katholisch, evangelisch, dann gibt es noch so ein paar Zeugen Jehovas und jetzt wir so die Freikirchler und weiß ich nicht, seit den 50er, 60er Jahren italienisch, ja gut, auch katholisch, aber sagen wir mal, griechische Gastarbeiter kamen dann rein und dann in den 60er, 70er Jahren mehr und mehr Muslime auch. Aber trotzdem war ja ganz lange das noch irgendwie so geprägt. Ja gut, klar, wenn man an Gott glaubt, dann halt der Christliche. Aber mittlerweile ist das ja ein ganz anderes Bild. Als ich in Ulm in der Falkenburg-Schule war, da war ich mit Leuten, da waren wir 9 Deutsche in der Klasse und sonst waren dort Inder mit hinduistischem Background, Kurden mit jesidischem Hintergrund, Muslime, natürlich Atheisten, Leute, die aus allen möglichen Hintergründen kamen und das ist ja schon längst die Realität. Es gibt ja zig Glaubensrichtungen und es gibt zig Weltanschauungen und wenn wir sagen, Gefühle sind der Maßstab, etwas zu glauben, dann würde das nur dann funktionieren, wenn der christliche Glaube der einzige wäre, bei dem Menschen Gefühle haben. Aber ist das so? Sind Christen die einzigen, die etwas fühlen, die etwas spüren im Zusammenhang mit ihrem Glauben? Einer der schönen Sachen als Christ in Stuttgart ist, dass du immer jemanden findest, mit dem du über den Glauben sprechen kannst. Du musst einfach nur in die Fußgängerzone gehen. Und so ist es für mich immer, wenn ich da durchlaufe, ich gucke dann mal so, steht da heute irgendein Zeuge Jehova da oder haben die atheistischen Humanisten irgendwie einen Stand? Da kann man immer hingehen und reden und vor allem das Schöne ist ja, sie wollen auch mit dir reden und kannst hingehen und quatschen. Und einmal hatte ich so eine Szene, die wird man jetzt hier vielleicht nicht so oft erleben, aber das war ganz interessant. Ich laufe so hin, ich laufe durch die Fußgängerzone. Ich war tatsächlich gerade sogar auf dem Weg, mir eine Spätzlespresse zu kaufen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich vermisse Spätzle so arg und dann wollte ich mir welche holen oder eine Spätzlespresse kaufen. Das nur am Rande, tut nichts für die Geschichte zur Sache. Auf jeden Fall laufe ich an einer Gruppe von wild diskutierenden Arabern vorbei. Irgendwie fand ich die Szenerie interessant, weil das waren 2, 3 so Männer mittleren Alters und 4, 5 Junge. Und ich dachte mir, okay, was diskutieren die da? Ich habe jetzt ja kein Wort verstanden, aber habe da so zugeguckt ein bisschen von der Ferne. Und dann sieht einer von den Jungen, dass ich den zuguck und zeigt dann her, dass ich kommen soll. Und während ich da so hinlaufe, realisiere ich, okay, das werden wahrscheinlich, weil ich habe so die Literatur bei denen gesehen, bei den Älteren, Zeugen Jehovas sein, weil die haben überall dieselben Aufdrücke, überall quasi sind es dieselben Cover, nur halt in anderen Sprachen. Und auch der förmliche Dress hat dazu gepasst. Und so war es dann tatsächlich. Also es waren arabische Zeugen Jehovas, die arabische Muslime vom Zeugen Jehova-Glauben überzeugen wollten. Und tatsächlich hat sich dann so ergeben, dass ich so eine Staffelstabübergabe mit den Zeugen Jehovas hatte. Dann hatte ich mit den Muslimen noch das Gespräch weitergeführt. Und irgendwann kamen wir so zu der, hat mich der Muslim gefragt, mit dem ich dann über das Evangelium gesprochen habe, ob ich denn schon mal in der Moschee war. Ich sage, ja, war schon ein paar Mal in der Moschee. Und hast du dabei was gespürt? Hast du dabei was gefühlt? Wie hat sich das angefühlt? Ja, also in Pakistan, das war eine schöne große Moschee, das hat sich schon irgendwo, war ein schönes Gebäude und so weiter, oder auch in Ulm, wo ich mal in der Moschee war, aber es war jetzt nicht, dass ich da ein besonderes Erlebnis gehabt hätte, dass ich jetzt irgendwo als übernatürlichen Gottesmoment oder so sehen würde. Und für ihn war klar in dem Moment, ich bin einfach nur stolz. Weil es ist ja logisch, wenn man in eine Moschee geht und dann dort auf die wahre Religion stößt und den wahren Gott, dann macht es ja was mit einem im Herzen. Dann kann man ja sich dem gar nicht irgendwo verschließen. Und tatsächlich, wenn du im Internet mal auf YouTube guckst, da gibt es zig Videos von Muslimen, die anderen Leuten Rezitationen vom Koran zeigen, die dann in so gesanghafter Weise quasi vorgetragen werden und Leute fangen an zu weinen währenddessen. Und das ist für viele so der Beweis, der Islam muss wahr sein. Denn das kann nicht sein, dass gestandene Männer mit Vollbart anfangen zu weinen. Das muss ein Beweis sein, dieses Buch ist von Gott. Denn diese Gefühle, die da in den Leuten ausgelöst werden, zeigen, das muss von Gott sein. Naja, das Gespräch ging noch ein bisschen, aber ich bin dann weitergezogen. Und dann kamen mir tatsächlich zwei Mormonen entgegen. Passiert einem in Stuttgart auch öfter. Mormonen ist eine amerikanische Abspaltung des Christentums. Sie sind im 19. Jahrhundert in den USA entstanden durch einen Mann namens Joseph Smith, der behauptet hat, er hätte Gott zusammen mit Jesus, also die glauben im Mormonismus an viele Götter und dass es zwei verschiedene Götter sind, gesehen in der Vision, und er hätte ihm gesagt, er soll die Kirche wiederherstellen. Die sei Ende des 1. Jahrhunderts nach dem Tod der Apostel abgefallen und er soll jetzt quasi die verloren gegangene Autorität der Kirche wiederherstellen. Und es ist in gewisser Weise ein sehr katholisches Verständnis, weil das katholische Verständnis ja das ist, dass du seit dem 1. Jahrhundert durchgängig diese Linie der Kirche hast. Und sie sagen, nee, die Linie wurde unterbrochen und mit ihnen begonnen im 19. Jahrhundert. Naja, mit dem Unterschied, dass sie halt sagen, sie sind die einzigen Christen und dass sie neben der Bibel noch 3-4 andere Bücher haben. Und auch wir kamen ins Gespräch und irgendwann frage ich so, ja, sagt mal, Jungs, woher weiß ich denn jetzt, dass das Buch Mormon wirklich von Gott ist? Woher weiß ich denn jetzt, dass der mormonische Glaube wahr ist? Und seine Antwort war, das ist eigentlich, was fast jeder Mormonenmissionar dir sagt, das lernen sie in ihren Schulungen, bete über das Buch Mormon und dann wird der Heilige Geist dir das zeigen. Und ich kenne schon die Formulierungen, so, durch ein Brennen in der Brust, so, ja genau, also das ist so ihr Wording, a burning in the bosom, ein Brennen in der Brust, ja, okay, aber das Problem ist, und ich wusste, dass sie das sagen werden, deswegen habe ich die Frage auch so gestellt, das Problem ist, die muslimischen Jungs hier, 400 Meter weiter, die haben mir was Ähnliches gesagt. So, wer von euch beiden hat ihnen jetzt recht? Wessen Gefühle sind der Maßstab? Ich hätte jetzt auch sagen können, okay, aber passt auf, Leute, ich war jetzt vor kurzem in der Schleierhalle und da war ein gigantisches Hillsong-Konzert, christliche Lobpreisgruppe, und ich hatte auch ein richtig warmes Gefühl in der Brust. Mein christlicher Glaube muss wahr sein. Aber was machen wir jetzt? Jetzt haben wir verschiedene Glaubensgemeinschaften und überall spüren Leute Freude, überall spüren Leute Dinge, die sie dazu bringen zu sagen, ich glaube daran. Sind Gefühle wirklich das, worauf wir unser Leben oder auch unser Glaubensleben bauen sollten? Ich glaube, dass das kein so guter Weg wäre. Manche würden sagen, Glauben heißt ja nicht Wissen. Ich glaube, weil ich es nicht weiß. Deswegen kann es ja nicht um Fakten, um Beweise und Belege gehen, sonst würde es ja nicht Glauben heißen. Aber das ist nicht die Definition, die die Bibel hat. Die Bibel versteht Glauben eher als ein Vertrauen. Das griechische Wort Pistis bedeutet auch genau das Vertrauen. Es ist ein Vertrauen setzen auf das Heilswerk Jesu, ein Vertrauen in die Person Gottes. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst oder wenn du bei jemandem, vielleicht machst du es auch gar nicht, aber per Anhalter irgendwo mitfährst. Ich habe das früher öfter gemacht bei mitfahrgelegenheit.de, blablacar. Da habe ich immer geguckt, was für eine Person ist es denn, die da fährt? Was hat die für Bewertungen? In ein Restaurant gehe ich nicht rein, wenn da nicht mindestens 4,3, 4,4 Sterne sind. Ich will auch wissen, wie vertrauenswürdig ist denn das jetzt? Wie gut ist das Essen? Kann ich mich da drauf verlassen? Da kriege ich was Gescheites serviert. Ich hock mich nicht einfach irgendwo rein. Und dann, wenn ich's mache, dann habe ich's regelmäßig bereut. Also wenn ich jetzt einfach mal in ein Restaurant gehe und das ignoriert habe, manchmal geht's gut, manchmal auch voll daneben und später sehe ich, hatte nur 3,7 Sterne oder so. Da, ja. Ich glaube, keiner von uns wird auf die Idee kommen, sein Kind, sein Enkel oder sein Geschwisterchen einfach einem wildfremden Menschen anzuvertrauen. Ach, der sieht nett aus, da habe ich ein gutes Gefühl, das wird schon passen. Das macht man ja nicht. Und wenn, dann wäre das ziemlich gefährlich. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Es wäre eine etwas gefährliche Sache, wenn wir nur aufgrund von einem guten Gefühl unser ganzes Leben auf etwas aufbauen. Denn wenn wir unseren Glauben durchziehen, dann hat es enorme Implikationen für unser Leben. Es ist ja mehr als nur ein bisschen Spiritualität. Es hat Auswirkungen darauf, was wir über uns selbst, was wir über andere Menschen denken, was wir über unsere Prioritäten im Leben denken, wofür wir unser Geld ausgeben, wie wir unsere Kinder erziehen, wen wir heiraten, wie unsere Zukunft aussieht, wofür wir unser Geld ausgeben. All das sind ja Dinge, die werden mit beeinflusst von unseren Glaubensüberzeugungen. Und das sind ja deswegen keine kleinen Dinge, wo man sagt, ja, das fühlt sich für mich gut an. Deswegen glaube ich es jetzt halt. Da will ich ja schon wissen, ist dann da auch was dahinter? Und vor allem, wenn wir uns anschauen, was Jesus so für krasse Dinge auch über sich sagt, weiß ich nicht, ob man das einfach nur aufgrund von einem guten Gefühl glauben sollte. Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6,35. Oder ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir sind diese Sätze schon so gewohnt, weil wir vielleicht von klein auf sie schon gehört haben. Aber stell dir vor, du bist ein Jude im ersten Jahrhundert und ein galiläischer Zimmermann stellt sich vor dir auf. Du kennst seine Eltern, du kennst seine Geschwister und er sagt, ich bin der Messias oder ich bin Gott. Das ist schon eine Nummer. Ich war in Korea letztes Jahr und werde nächsten Monat nochmal hingehen im Rahmen von einer Aufklärungsarbeit, die wir über eine koreanische Sekte betreiben. Das ist auch so ein Teil von unserem Dienst. Und da gibt es einen Mann von einer hier in Deutschland stark wachsenden Gruppe, der sagt von sich, ich bin das Wort Gottes. Er sagt von sich, ich bin die wichtigste Person der ganzen Bibel. Und er ist der Zugang ins Himmelreich. Wenn jetzt ein 93-jähriger Koreaner aus Cheongdo, der sagt, dann sagen wir, ja, das ist ja verrückt. Der hat, also, das sage ich jetzt nicht mehr, aber wir fänden es komisch. Aber genau so musst du dir denken, hört sich das erstmal an für einen Juden im ersten Jahrhundert, wenn sich Jesus hinstellt und genau diese Dinge über sich sagt. Warum sollten wir Jesus glauben und Manhili aus Südkorea nicht? Oder Joseph Smith, der sagt, er hat die Kirche wiederhergestellt. Oder Mohammed, er sagt, er hat quasi von Gott eine Offenbarung bekommen und sollte jetzt den wahren Weg den Leuten predigen. Ich möchte auf einen Punkt vor allem zu sprechen kommen, der deutlich wird anhand von dem, wie diese Glaubensrichtungen entstanden sind. Ich habe ein Bild mitgebracht mal von vier verschiedenen Glaubensrichtungen, die veranschaulicht werden, ja, jetzt mal hier in genau diesen vier Bildern. Oben links ist eben genau dieser besagte Manhili, unten links Joseph Smith, als er seine Vision gehabt haben soll. Oben rechts die Höhle, in der Mohammed gewesen sein soll, der islamischen Überlieferung nach, als ihm ein Engel erschien. Und unten rechts, da war ich noch ein bisschen jünger und schlanker und sah weniger wie Jesus aus, vor dem Buddha seine Erleuchtung gehabt haben soll in Indien. Also steht jetzt mal stellvertretend für den Buddhismus. Was ist der Unterschied zwischen allen diesen Glaubensrichtungen, wie die begonnen haben, und dem Christentum? So, man kann jetzt natürlich sagen, auch Jesus war erstmal ein Wanderprediger, der umhergezogen ist, aber Jesus hat Zeichen und Wunder gewirkt. Das war ja schon mal für seine Zeitgenossen ein massiver Grund, an ihn zu glauben. Am Ende des Johannesevangeliums heißt es, Johannes 20, 35 meine ich, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr Glauben habt an Jesus als Sohn Gottes. Also diese Zeichen, diese Wunder waren für Leute ein Grund zu glauben, der redet nicht nur, er ist wirklich der, der er behauptet zu sein. Vor allen Dingen aber gibt es ein großes Wunder, ein großes Zeichen, das Jesus gewirkt hat, und das ist seine Auferstehung. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 30 und 31, darfst du gerne anblenden vorne, wie der Apostel Paulus Folgendes sagt. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also Paulus sagt hier, finde ich auch spannend, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Manchmal stellt man sich ja die Frage, was ist mit Menschen, die noch nie vom Evangelium gehört haben? Und Paulus, er öffnet hier dieses Fenster, er sagt, da gibt's eine Zeit der Unwissenheit, wo, ja, ich jetzt nicht hier spekulieren will, aber wo man zumindest sieht, Gott, er tut das irgendwo mit in seine Waagschale mit draufwerfen, wie viel Zugang hatten Menschen auch an Wissen über das Evangelium, über Gott. Aber jetzt ist der Ruf ganz klar, trotzdem überall sollen alle Menschen überall Buße tun. Also sprich von ihrem Leben umkehren, das sie vorher gelebt haben, auf Jesus ausgerichtet leben als seine Nachfolger. Christen werden. Und warum sollten sie das? Weil er wiederkommen und den Erdkreis richten wird. Und woher wissen wir das, dass es so ist? Weil er einen Beweis gegeben hat. Seine Auferstehung von den Toten. Die ist sozusagen in der Verkündigung der Apostel der göttliche Glaubwürdigkeitsstempel auf der Botschaft und dem Leben von Jesus. Warum sollten wir das glauben, was Jesus über sich selbst sagt? Weil er durch seine Auferstehung von den Toten bewiesen hat, dass das, was er sagt, glaubwürdig ist. Also wenn jemand von den Toten aufersteht, dann halte ich das für einen sehr guten Indikator, genauer hinzuhören, was er so sagt. Und wenn das auch noch nicht reicht, könnte man auch sagen, dann weiß ich auch nicht. Jesus ist auferstanden von den Toten und darum glaube ich das, was er sagt. Und das ist eben was anderes als jetzt in den vier anderen Beispielen, weil immer dort ist es eine Sache, wo ich jetzt halt dieser einen Person glauben muss. Ich muss jetzt glauben, dass Manhili wirklich diese Visionen hatte von bestimmten Dingen, die in Korea passiert sein sollen, die Gott ihm vorher übernatürlich gezeigt hat. Ja, wenn man es nachprüft, ist es nicht ganz so. Ich habe mit einer der sieben Schalen des Zornes aus Offenbarung 16 gesprochen, die in dieser Auslegung von dieser Gruppe eine Person, die angeblich in der Bibel vorausprophezeit wurde und die wusste nichts von ihrem Glück und sagte, das ist definitiv nicht so, wie dieser Mann das behauptet. Aber wir müssen diesem Mann glauben in dem Fall. Im Fall von Joseph Smith müssen wir ihm glauben, dass er wirklich diese Vision hatte. Wir waren ja nicht dabei, als er das angeblich so gesehen hat. Im Fall von Mohammed müssen wir darauf hoffen, dass er wirklich in dieser Höhle mit einem Engel gesprochen hat und der ihm gesagt hat, lies, gibt ihm dann die erste Koransure und schickt ihn los. Und im Fall des Buddhismus müssen wir hoffen, dass Buddha wirklich unter diesem Baum saß und dieses spirituelle Erlebnis hatte. Aber es ist nichts Nachprüfbares. Es ist nichts Verifizierbares oder auch in gewisser Weise falsifizierbar, aber es ist nicht verifizierbar. Und das ist der Unterschied mit der Behauptung, die die frühen Christen hier machen. Sie stellen sich hin und sagen, da ist ein historisches Ereignis in Raum und Zeit geschehen. Jesu Auferstehung von den Toten. Im Jahr 30 in Jerusalem war am Ostersonntag das Grab leer. Er ist auferstanden. So, das ist die Behauptung. Und deswegen, so der Ansatz, den Paulus und den Petrus in Apostelgeschichte 2 und auch Jesus selbst an einer Stelle, als er vom Zeichen des Jonas spricht, sollen Leute an ihn glauben, weil mit diesem einen großen Zeichen ein historisches Ereignis passiert ist, das in Raum und Zeit nachvollziehbar, in gewisser Weise überprüfbar, verifizierbar geschehen ist. Und darum haben wir gute Gründe, unseren Glauben unabhängig von unseren Gefühlen darauf zu bauen. Wenn die Gefühle noch dazukommen, großartig. Aber wenn die Gefühle nicht da sind, dann müssen wir nicht so lange warten, bis wir die irgendwann mal erleben an einem Lobpreisabend oder anderswo. Und die Frage ist jetzt, was ist daran dran? Jetzt kann man natürlich hier nicht in der Fülle im Detail drauf eingehen. Da könnte ich jetzt zig Buchempfehlungen geben. Zur Auferstehung von Jesus wurden zwischen 2005 und 1975 um die 2000 Publikationen veröffentlicht. Also da haben sich Leute, und in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich nochmal ein paar hundert, haben sich schon Leute zig Gedanken zugemacht. Ich will mit uns mal in der Kürze ein paar Punkte durchgehen, die wir in der Bibel selbst finden. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 7 wollen wir mal gemeinsam lesen. Da schreibt der Apostel Paulus an die Kirche in Korinth im 1. Jahrhundert: Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Okay, also er führt hier einige Argumente auf und die wollen wir uns kurz zusammen anschauen. Spannend ist aber, dass er das macht, bevor er dann im 15. Kapitel des Korintherbriefs in Hülle und Fülle entfaltet, was für eine Auferstehungshoffnung wir haben. Also bevor er beschreibt, was im Himmel auf uns wartet und wir werden Jesus wiedersehen und kriegen Auferstehungskörper und wir haben eine Hoffnung und die warmen Gefühle, die würde er da vielleicht eher holen, weil das nicht nüchterne Fakten sind wie hier, sondern eine echte Hoffnung, die er ihnen ausbreiten könnte. Aber bevor er das macht, zählt er erstmal nüchtern die Fakten auf. Um zu zeigen, euer Glaube steht auf einem soliden Fundament und auf diesem Fundament aufbauend entfaltet sich die ganze Hoffnung. Was führt er hier an? Also erstmal für uns als Außenstehende ist wahrnehmbar, dieser Brief, der wurde Mitte der 50er Jahre geschrieben, also etwa 20, 25 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. So, ich kann mir vorstellen, hier sind manche da, deren Kinder vor mehr als 25 Jahren auf die Welt kamen, wo ihr euch noch ganz genau erinnern könnt an den Tag der Geburt. Warum? Weil solche bedeutenden Ereignisse sich bei einem einprägen. Und manchmal ist ja so, das ist der Vorwurf, da liegen ja so viele Jahre dazwischen. Und ich denke mir, wenn Leute sich selbst nach 50 Jahren noch an das Menü auf ihrer Hochzeit erinnern können oder an irgendwelche kleinen Details, um wie viel Uhr jetzt ihr Kind auf die Welt gekommen ist, dann können sich Leute erst recht erinnern an eine Auferstehung aus den Toten und an bedeutende Ereignisse aus dem Leben von ihrem Herrn und Gott. Aber spannend ist ja, dass Paulus hier sich bezieht auf eine Botschaft, die er selbst empfing. Also dieser ganze Abschnitt hier ist das kommt aus dem Griechischen deutlich heraus, ein Zitat, das er hier anführt. Das ist wie ein Glaubensbekenntnis, wie das apostolische Glaubensbekenntnis oder andere, was er da zitiert, was er ja vor dem Korintherbrief bekommen hat. Und da gehen die meisten Neutestamentler davon aus, das war etwa in der Mitte der 30er Jahre. Also sprich, worauf will ich raus? Schon wenige Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus sind die Christen historisch gesichert davon überzeugt gewesen, er ist auferstanden. Also es ist nicht so eine stille Postlegende, die sich dann über 50, 60, 70 Jahre irgendwie ausgebreitet hat. Am Anfang war er ein ganz normaler Mensch und irgendwann haben sie ihn dann zu Gott erklärt, sondern von Anfang an waren die Christen davon überzeugt und sind in der Stadt, in der Jesus begraben wurde, aufgetreten und haben bezeugt, das Grab ist leer. Er wurde begraben und dann wurde er auferweckt. Wie kannst du dich in der Stadt, in der sein Grab liegt, hinstellen und ihn als Auferstandenen predigen? In der Zeit damals hatte Jerusalem um die 20, 30, 35.000 Einwohner. Wie viel hat Laubheim? 25.000, also so eine Stadt so groß wie Laupheim, wenn man das mal umrechnet, also wenn man sich das mal damals anguckt. Wenn in Laupheim sich heute einer hinstellt und sagt, da ist jemand auferstanden, sein Grab ist leer und jeder denkt sich, da kann ich doch kurz rüberlatschen, 5 Minuten Fußweg, dann ist das ziemlich schnell aus der Welt geschaffen. Und so ist auch das ein Indikator dafür, sein Grab war wirklich leer, weil sich der Osterglaube von Jerusalem aus verbreitet hat, wo Jesus auch begraben wurde. Die Übereinstimmung mit dem Alten Testament führt er an, erfüllte Prophetien nach den Schriften. Er führt die Masse an Zeugen an. Es waren viele einzelne Personen und einmal waren es sogar 500 auf einmal, die den Auferstandenen gesehen haben. Ich finde es immer wieder interessant, wenn ich in verschiedenen Teilen Deutschlands bin, immer auf irgendeinen Christen zu stoßen, auf einer christlichen Veranstaltung, der irgendwelche Leute kennt, die ich kenne. Also irgendwie ist man dann doch ein relativ überschaubarer Haufen, auch wenn es mehrere, weiß ich nicht, 100.000, Millionen Höhe Leute gibt, die sich so unserer freikirchlichen Welt irgendwo zugehörig fühlen, treffe ich regelmäßig Leute, die irgendwelche gemeinsamen Facebook-Freunde, Instagram-Freunde und so weiter haben. Warum? Ja, weil wir ein überschaubarer Haufen sind. Damals noch viel mehr. Die Christen Ende des ersten Jahrhunderts, das waren vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Leute. Oder zu dieser Zeit hier. Da kannst du nicht einfach behaupten, 500 Leute haben den Auferstandenen gesehen, wenn jeder weiß, das hätten wir mitbekommen. Also wenn das quasi jeden Zehnten betreffen würde, aller Christen, die es damals gibt, dann kannst du nicht so eine große Behauptung aufstellen, wenn man die so leicht widerlegen kann. Also scheint es diese 500 Leute wirklich gegeben zu haben. Also da waren Menschen überzeugt davon, sie haben den Auferstandenen gesehen. Zuallererst die Apostel. Und die Frage wäre, haben sie das Ganze sich nicht vielleicht nur ausgedacht? Und das gibt es ja auch oft. Jetzt würde ich sagen, Leute leiden für Lügen. Man kann jetzt nicht sagen, die Apostel haben gelitten für ihren Glauben da haben Menschen gelitten für ihren Glauben und das beweist, der christliche Glaube ist wahr. Du kannst jetzt nicht auf einen Märtyrer aus dem 9. Jahrhundert verweisen und sagen, der ist ein Märtyrertod gestorben, also Christentum wahr. Es gibt auch Leute, die sterben für ihre kommunistischen Ideale, die sterben für ISIS, die sterben für andere Dinge. Aber das Spannende ist, die Apostel waren ja diejenigen, die als die Kronzeugen der Auferstehung aufgetreten sind. Und sie haben, wie wir es von der Kirchengeschichte her wissen, gelitten für ihren Glauben und sind in vielen Fällen sogar gestorben für ihren Glauben. So Leute leiden für Lügen, Leute sterben auch für Lügen, aber keiner setzt eine Lüge in die Welt, hält sein Leben lang an der fest, obwohl er lauter Nachteile durch sie erfährt. Und das wäre für mich auch zum Beispiel ein Unterschied jetzt zu diversen Sektenführern. Man könnte ja sich die Frage stellen, ist das Christentum vielleicht einfach nur eine Sekte, deren Gründer wegen Sex, Geld und Macht das Ganze initiiert haben? Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, der hatte rund 50 Ehefrauen in seinem Harem. Und seine göttlichen Offenbarungen haben oft so gelautet, dass er zu seinen männlichen Nachfolgern gegangen ist und ihnen mitgeteilt hat, dass Gott ihm gezeigt hätte in der Vision, dass seine Frau seine Frau werden soll. Einmal hat er sogar eine Mutter und eine Tochter in seinen Harem auf einmal aufgenommen. Kann man sich Motive vorstellen, die dieser Mann hatte, zu behaupten, Gott hätte zu ihm gesprochen, obwohl er es nicht wirklich hat? Wenn man noch hinzunimmt, dass er 8.500 Männer hatte, die unter seiner direkten Aufsicht standen, seine persönliche Privatarmee, die glaubten, er ist das Sprachrohr Gottes, kann ich mir das vorstellen. Man Hee Lee, ich stand vor seiner Villa in Korea, wurde von einem koreanischen Gericht verklagt, weil er für 4.500.000 Euro sich eine Villa hinbauen lassen hat mit den Geldern seiner gegründeten Religionsgemeinschaft. Ich habe eine ehemalige Affäre von ihm interviewt, so die erzählt hat, wie er quasi seine religiöse Stellung dazu genutzt hatte, um auch mit allen möglichen weiblichen Anhängerinnen zu schlafen. Und das sind die Dinge, die wir immer wieder sehen, wenn Leute Sekten gründen und solche Behauptungen aufstellen, Gott hätte zu ihnen gesprochen, obwohl er es nicht hat. Bei den Aposteln sehen wir ein Leben des Verzichts, ein Leben der Hingabe. In vielen Fällen wurden die nicht mal gescheit bezahlt, wie man im Neuen Testament sieht. Die mussten dann noch selber anpacken und schaffen. Und in vielen Fällen erlitten sie sogar den Märtyrertod. Also wir haben keinen Grund davon auszugehen, dass sie diese ganzen Auferstehungsberichte nur erfunden haben, sondern sie waren davon überzeugt, Jesus ist uns erschienen. Sie haben also scheinbar nicht gelogen, sie waren wirklich davon überzeugt. Das Grab war mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit leer. Und Jesus wurde begraben in Jerusalem, wo er vorher gekreuzigt wurde. Und ich glaube, die beste Erklärung dafür ist seine Auferstehung. Es gibt alle möglichen Leute, die hinterfragen das. Ich hatte mit einem Professor von der PH Ludwigsburg vor 6 Wochen eine Debatte zur Auferstehung. Und er sagte, ja, Paulus sagt hier ja gar nicht, dass er wirklich körperlich auferstanden ist. Er ist vielleicht im geistigen Sinne auferstanden. Eine Auferstehung der Herzen. Aber hätte das irgendeinen Juden im ersten Jahrhundert hinterm Ofen vorgeholt? Ich glaube nicht. Wer gibt sich denn einem Glauben hin, wo der Leichnam buchstäblich am Verrotten ist im Grab und macht sich zum Gespött der Menschen, weil er an einen gefolterten, nackten, ans Kreuz gehangenen Verbrecher in den Augen der Gesellschaft glaubt, wenn der nicht wirklich auferstanden ist? Und nicht nur im übertragenen Sinne. Nein, Jesus ist auferstanden. Wir haben eine Grundlage für unseren Glauben. Und ganz zum Schluss möchte ich auf 4 Punkte jetzt kommen, die sich daraus ergeben für uns. Man könnte jetzt über ganz viele Dinge sprechen, weshalb wir gute Gründe haben, anzunehmen, dass der Gott der Bibel real ist, auch über Gefühle und Erlebnisse hinaus. Wir könnten jetzt über philosophische Gottesbeweise, über die Zuverlässigkeit der Bibel, aber eben vor allem über die Auferstehung sprechen. Hier sehen wir, die Hoffnung, die wir haben, die ist gegründet auf etwas. Wie gesagt, bevor er das so entfaltet, legt er erstmal das Fundament. Und was passiert, wenn wir in dieser Reihenfolge unseren Glauben bauen? Wenn wir wie in diesem Zug, da darf ich gerne mal die Folie einblenden, das machen, dass unser Glaube von Tatsachen gezogen wird, auf Tatsachen gegründet ist. Nicht unsere Gefühle vorne dranhängen und die Tatsachen, die schweben halt hinten noch mit, sondern wenn es Tatsachen wie die Auferstehung sind, auf die unser Glaube gebaut ist, dann sind die Gefühle im Schlepptau mit dabei. Und das ist etwas viel Tieferes, behaupte ich sogar an mancher Stelle. Denn erstens, wenn du deinen Glauben von der Seite rum aufsettelst, dann sind deine Gefühle nicht gegründet in Wunschdenken, sondern in Tatsachen. Weil ich kenne ja das, dass man ohne traurig zu sein irgendwie ein trauriges Lied im Radio hört und man wird so gerne irgendwie jetzt, weil man einfach dieses Gefühl von dem Lied mag, sich da jetzt mit reinsteigern. Oder man ist vielleicht gar nicht verliebt, man ist glücklicher Single, aber es kommt ein schönes Lied von Xavier Naidoo und man möchte sich da jetzt so richtig reinfühlen, weil man das Gefühl des mag, was man dabei spürt. Und manchmal sind wir vielleicht auch so, wir mögen das Gefühl, das wir haben, wenn wir im Lobpreis sind und uns so vorstellen, wir haben eine Hoffnung und es gibt einen Gott, der uns liebt. Aber wie anders ist das, wenn wir wissen, diese Hoffnung ist ja nicht nur Wunschdenken, die ist ja gegründet in was. Wir haben gute Gründe, begeistert zu sein. Wir können begründet begeistert sein. Manchmal mache ich das im Lobpreis, wenn wir dann singen, das Grab ist leer, dass ich mir währenddessen vorstelle, krass, das ging von Jerusalem aus, die Osterbotschaft, die ersten Zeugen am Grab waren Frauen, also keiner im ersten Jahrhundert hätte eine Geschichte erfunden mit Zeugen, denen keiner glaubt. Und dann tue ich so in meinem Kopf die Fakten checken und dann ist meine Begeisterung, die ich in dem Moment habe, fühlt sich noch viel tiefer an, weil ich weiß, es ist nicht nur Wunschdenken, sondern es ist gegründet auf eine Tatsache. Zweitens, wenn dein Glaube nicht nur auf Gefühle gebaut ist, dann bist du nicht verunsichert, wenn auch andere Menschen aus anderen Glaubensrichtungen emotionale Erlebnisse haben. Mormonen, die ein Brennen in der Brust haben, können das haben, aber ich habe das Buch Mormon gelesen und ich weiß, da stehen Dinge drin, die sind nie passiert. Also, dass angeblich Elefanten und Pferde und Schweine im alten Amerika gelebt haben. Geologische Erkenntnisse zeigen, das stimmt nicht. Joseph Smith hat es halt wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, als man es sich nachprüfen konnte, so in sein Buch geschrieben. Und da können Leute dann, während sie über dieses Buch nachdenken und singen, die warmsten Gefühle haben. Ich weiß, nee, Pferde kamen erst später durch die Europäer. Also legt das Buch Mormon hier falsch. Und es geht nicht nur darum, da ist jetzt halt ein historischer Fehler und deswegen kippt alles. Der Punkt ist, dass die ganze Geschichte von vornherein halt nicht stimmig ist. Und deswegen, ja, da kann jemand warme Gefühle haben. Ich weiß halt, im Koran stehen trotzdem alle möglichen Passagen, die aus griechischen Mythen entnommen wurden. Wenn wir archäologische Untersuchungen in Mekka machen, dann sehen wir dort nichts außer Sand. Und vor dem 7., 8. Jahrhundert wusste noch kein Römer und Grieche etwas von einer angeblich großen Handelsstadt. Sodass man gute Gründe hat anzunehmen, dass es eigentlich nur spätere Legenden sind, die man dann gebildet hat und im Nachhinein Geschichtsrevisionismus betrieben, um diese Stadt irgendwo in ein religiöses Narrativ zu packen. Okay, mir soll es jetzt nicht darum gehen, aber der Punkt ist, wenn ich die Fakten kenne von meinem Glauben und die Fakten von anderen Weltanschauungen, dann weiß ich, worauf meine Überzeugungen gegründet sind. Und dann ist es weder so, dass mein Glaube kippt, wenn ich mal keine Gefühle habe, noch dass er kippt, wenn ich sehe, der andere hat sie auch. Drittens, du wirst auch dann an Gott festhalten, wenn deine Gefühle mal nicht alles so schön finden. Viele Menschen heute glauben nur Dinge, die sie schön finden, die sich für sie gut anfühlen. Ich habe mich mit einem Mädel auf einer WG-Party unterhalten vor einigen Jahren und sie, das war ganz spannend, sie sagt, ich bin Atheistin. Ich frage, warum? Sie sagt, ja, weil mir, ihre Begründung, weil mir das Frauenbild der katholischen Kirche nicht gefällt. Sag ich, okay, also ich bin zwar katholisch getauft und so weiter, aber mal am Rande, ich könnte dir ganz viele Bibelstellen nennen, die mir zeigen, dass Gott definitiv nicht frauenfeindlich ist. Zweitens, selbst wenn Gott ein unsympathischer Sexist wäre, was würde es daran ändern, dass er existiert? Ich glaube es nicht, dass er das ist, aber ich habe sie das mal so gefragt. Und sie sagt, hey, aber wieso sollte ich an was glauben, was ich nicht schön finde? Ich sage, ja, weil es wahr ist. Wenn es wahr ist, dann ist es wahr. Wahrheit ist kein Wunschkonzert. Dinge werden nicht wahr, weil ich sie schön finde, und sie werden nicht unwahr, weil sie mir an mancher Stelle nicht gefallen. Und es ist natürlich so, dass der ewige Gott des Universums nicht so ist, wie der Manfred 45 im 21. Jahrhundert durch Humanismus und 68er-Bewegung geprägt, der in Deutschland lebt, ihn jetzt vielleicht gerne hätte. Er ist auch nicht so wie der Azteke, der vor 1000 Jahren gelebt hat, ihn gerne hätte. Und auch nicht so wie der Chinese oder der Inder oder der Maasai oder der andere ihn gerne hätte. Gott ist an vielen Stellen anders, als wir ihn uns mit unseren eigenen Händen zimmern würden. Und so war er auch schon in der Bibel. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Erguss der damaligen Kultur und Denke und Zeit, sondern hat auch damals schon an vielen Stellen angeeckt mit den Werten und Vorstellungen, die Menschen hatten. Weil der ewige Schöpfer des Universums mit seiner Reich-Gottes-Kultur nicht immer so ist, dass die Römer, dass die Griechen, dass die Perser, dass die Schwaben, dass die Franzosen und so weiter ihn schön finden. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott gut ist und dass wir gute Gründe haben, von ihm begeistert zu sein. Aber ich finde es so wichtig, dass unser Glaube nicht nur darauf aufgebaut ist, sondern auch von dieser Tatsachenschiene herkommt. Und vierter Punkt und letzter Punkt. Dein Glaube wird auch dann, wenn du mal keine starken Emotionen hast, auf einem sicheren Grund stehen. William Lane Craig hat mal Folgendes gesagt über Apologetik, und Apologetik ist eben die Begründung und Verteidigung des Glaubens durch Argumente. Der hat gesagt, wenn du durch harte Zeiten gehst und Gott dir fern scheint, dann kann Apologetik dir helfen, dich daran zu erinnern, dass unser Glaube nicht auf Emotionen gegründet ist, sondern auf der Wahrheit und du darum an ihm festhalten solltest. Manche sagen sich, ich gehe durch eine harte Zeit, also muss ich gucken, vielleicht zur nächsten Holy Spirit Veranstaltung oder vielleicht brauche ich jetzt einfach, und gehen irgendwo hin, wo sie dann sich eine übernatürliche Begegnung erhoffen. Und so sehr ich mir das wünsche, für jeden von uns regelmäßig solche Erlebnisse zu haben, ist es auch so wertvoll zu wissen, auch dann, wenn Gott einem fern scheint, ist er real, ist er da. Und manchmal glaube ich, gerade weil wir das in unserer Frömmigkeitskultur immer so betonen, die persönliche Begegnung, haben wir da auch neigen wir dazu, dass wir so einen Achterbahnglauben haben und quasi dann Gott, wir dann begeistert sind oder überzeugt sind, wenn wir Dinge spüren und erleben, aber wenn das mal ausbleibt, dann ebbt es wieder ab. Und ich finde, das ist eine Sache, die passieren wird, wenn wir unseren Glauben nicht auf Gefühlen bauen. Auch dann, wenn die mal nicht da sind, wird er auf einem sicheren Grund stehen. Denn, Epheser 2,8, wir sind nicht durch Gefühle gerettet, sondern durch Gottes Gnade. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Um zu sagen, ich vertraue Jesus Christus, musst du erstmal gar nichts fühlen. Du musst verstanden haben, Gott ist real, du bist ein Sünder, er hat am Kreuz dir die Vergebung möglich gemacht und es anerkennen, dass es für dich nötig ist und das im Glauben annehmen. Und wenn du dann eine Begegnung hast und du bist begeistert von der neuen Gnade, die dir geschenkt ist, Halleluja, und wenn nicht, dann bist du trotzdem ein Gotteskind. Und ich glaube, manchmal gibt es, dass wir ewig so rumeiern, bevor wir eine Entscheidung für Jesus treffen, weil wir auf diesen Moment hoffen, wo irgendwas passiert. Wo ich sagen würde, es muss gar nichts passieren. Es ist schon alles passiert, was passiert sein muss. Er ist bereits am Kreuz gestorben. Die Tatsache, die ist felsenfest zementiert. Und er ist bereits von den Toten auferstanden. Der Beweis ist erbracht. Und nochmal, um diesen Zug zum Schluss zu bringen, wenn wir unseren Glauben auf diese Tatsachen aufbauen, dann kommen die Gefühle im Schlepptau. Und das glaube ich. Ich habe das oft so, also vielleicht für uns auch sehr fremd, in Indien erlebt. Für mich war das total neu, dass es dort arrangierte Ehen gab, als ich da so hingeflogen bin und dann das erste Mal mit Leuten über arrangierte Ehen gesprochen habe, habe ich einen gefragt, ja, aber wie ist denn das dann, wenn die sich gar nicht so großartig kennengelernt haben vorher und die dann noch nicht so verliebt sind? Wie können die sich denn dann küssen? Also frage ich so ganz naiv. Und der musste so sich einen wegkichern. Ja, das passiert auch eher nicht. Also das ist jetzt bei uns nicht so ganz gegeben. Aber was ich oft erlebt habe, ist, dass Leute eine arrangierte Ehe, also nicht eine Zwang-Ehe, sondern einfach eine arrangierte Ehe, wo man gesagt hat, hey, die Eltern arrangieren das und dann passt es, dann die Gefühle im Nachhinein gekommen sind. Und ich glaube, so darf es auch an mancher Stelle bei uns sein, dass wir nicht erst warten, bis die Gefühle da sind, sondern dass wir sagen, wir haben gute Gründe, diesen Bund mit Gott einzugehen und dann kommen die Gefühle. Ein Glaube ohne Gefühle, der wäre dürr, der wäre trocken, der wäre zu wenig, absolut. Aber wie schön, dass unser Glaube darauf nicht gebaut ist. Ich möchte beten zum Abschluss und ja, lass uns gemeinsam vor Gott kommen und vielleicht hatte ich der ein oder andere Punkt in der Predigt heute selbst getroffen. Ja, danke Vater im Himmel, dass wir wissen dürfen, dass wir gute Gründe haben, ja, begeistert zu sein von dir. Begründet, begeistert dürfen wir von dir als gutem Gott sprechen. Begründet, begeistert dürfen wir dir zujubeln, weil wir von so vielen wunderbaren Dingen berichten können in unserem eigenen Leben. Aber weit über unser kleines Leben hinaus dürfen wir auf Dinge schauen, die du in der Vergangenheit getan hast, auf die sich unser Glaube, auf die sich unser Leben stützen darf. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke dafür, dass du den Tod überwunden und besiegt hast und dass sich unser Leben als Kinder Gottes auf dieser Tatsache bilden und auch entfalten darf. Ich bitte dich darum, dass du das jedem von uns neu ins Herz hineinlegst und wir eine ganz neue Begeisterung gewinnen in Herz, Seele, Verstand für das, wer du bist und wie du bist. Amen.